SWR 2 Tandem mit Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die vor 5 Jahren ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat, in dem es um die allerersten Jahre im Leben ihrer schwerbehinderten Tochter ging. Lotta Wundertüte, so hieß das Buch. Jetzt hat sie ein zweites Buch geschrieben über die nächste Lebensphase, die Suche nach der richtigen Schule und den Schulanfang. Hallo und herzlich willkommen, Sandra Roth.
Hallo.
Lotta Schultüte, mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer, so heißt das Buch. Frau Roth, Ihre Tochter ist, so heißt es im Verwaltungsjargon, schwer mehrfach behindert. Was ist denn die Wirklichkeit dahinter? Also wie ist Ihre Tochter ins Leben gestellt?
Mein Sohn hat das mal genannt, so richtig behindert. Er fand das auch nicht weiter schlimm. Er findet seine Schwester gut. Das heißt, meine Tochter ist blind, die ist schwer körperbehindert, also sitzt im Rollstuhl, kann sich jetzt die Haare nicht aus der Stirn streichen. Die hat epileptische Anfälle, kann nicht kauen. Das heißt, ich stecke alles in den Mixer. Also Käsebrot schmeckt ja auch püriert sehr gut. Ja. Wir waren, als es auf die Schule losging, beim Gesundheitsamt. Und da ging es genau darum, ne, um die ganzen Defizite, was das Kind alles nicht kann. Also nicht aufstehen, nicht laufen, nicht krabbeln, nicht sehen, nicht sprechen, nicht kauen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das sagt so gar nichts darüber aus, wer mein Kind eigentlich ist. Sie ist ja mehr als die Summe ihrer Behinderungen. Meine Tochter hat auch während des ganzen Gesprächs die Ärztin angelächelt und hat sich gefreut über die Aufmerksamkeit. Als wir dann das Gutachten nach Hause bekamen, da standen da die ganzen Defizite, aber dann stand da unter Kontaktaufnahme charmant. Und das ist sie. Also sie ist sehr charmant, sehr neugierig, sehr aufgeweckt, sehr interessiert, sehr ehrgeizig und sehr, sehr schadenfroh. Also wenn ich einen vollen Kaffeebecher fallen lasse, dann weiß ich, wer mich auslacht.
Also schadenfroh ist jetzt was gefährlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihre Tochter, die hört ja sehr gut. Wird die sich auch diese Sendung, also unser Gespräch, anhören? Eventuell sogar mit einem Gefühl von Schadenfreude. Wie wird das mal verhaspeln zum Beispiel?
Sie kann sich das anhören, sie wird es auch verstehen. Ich weiß nur nicht, ob sie es tut. Ich glaube, das Frozen von der Eiskönigin, das ist leider beliebter als jetzt unsere Sendung. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen reinhängen und ein bisschen singen. Dann können wir vielleicht da noch was reißen.
SWR 2 Tandem heute mit Sandra Roth. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie schwer es war, für ihre behinderte Tochter eine passende Schule zu finden. Und das in Zeiten, in denen die Inklusion genau diese Suche ja eigentlich einfach machen sollte. Titel des Buchs: Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. In unserer Gesellschaft, Frau Roth, ist es ja gar nicht so selbstverständlich, dass man mit behinderten Menschen in Berührung kommt. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören, denen es auch so geht. Ich selbst habe einen behinderten Bruder, der hat Down-Syndrom. Mhm. Und das Erste, was ich immer sage, wenn mich jemand nach ihm fragt, ist, der ist behindert, klar, aber er ist auch ein sehr offener, sehr freundlicher, sehr humorvoller Mensch. Ganz am Anfang der Sendung haben Sie auch schon so ein bisschen versucht, dann zu sagen, wie charmant Lotta ist. Also auch diese positiven Sachen so ein bisschen rauszuholen. Ist das ein Bedürfnis? Also bei mir ist es ein starkes Bedürfnis, auf das Schöne hinzuweisen, das Nichtbehinderte an ihm. Geht Ihnen das auch so?
Ich weiß gar nicht, ob das Nichtbehinderte ist. Also für mich ist, das gehört halt einfach zu ihr, dieser Charme, genauso wie ihre Behinderung. Das ist so, wie ich mir meinen Sohn nicht mit dunklen Locken vorstellen kann. So kann ich mir meine Tochter nicht ohne Behinderung vorstellen und tue es auch nicht mehr. Am Anfang habe ich das natürlich gemacht, darum geht es ja auch im ersten Buch, um diesen Abschied von dem Wunschbild, das man hat. Aber klar ist da dieser Wunsch, das Kind so zu zeigen, wie es ist. Und alle anderen sehen nun mal in erster Linie nicht die Schönheit, die sehen den Rollstuhl. Also die gucken meinem Kind nicht ins Gesicht, sondern die gucken auf den Rollstuhl und die sehen die Behinderung und gar nicht den Menschen. Und das ist was, dass ich versuche, also die Leute durch meine Augen schauen zu lassen und auch zu zeigen, dass es halt nicht nur positive Seiten dieses Kind, wie wir eben über die Schadenfreude auch gesprochen haben.
Ja, also auch die negativen Seiten können ganz normal sein.
Ja, na klar. Ja. Also ich meine, der glückliche, lebensfrohe, tolle Mensch mit Behinderung ist ja auch ein Klischee, was nicht immer zutrifft. Es gibt ja auch sehr muffige Menschen mit Behinderung. Und mein Kind kann auch manchmal muffig sein. Ja. Und das ist auch okay. Ich sage ja auch ständig, du musst nicht immer gut gelaunt sein, bloß weil ich gerade schon wieder jemand erklärt habe, dass du so ein fröhliches Kind bist. Du kannst auch ruhig mal muffig sein, ich habe dich dann immer noch lieb.
Ja, also wer auch muffig sein könnte, das sind Sie, klingen Sie jetzt aber gar nicht. Also Sie klingen ganz, ganz gut aufgelegt und mit viel Energie. Sie leben und arbeiten in Köln, arbeiten als freie Journalistin, zum Beispiel für die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und wer unter den Hörern Kinder hat, der weiß, dass das sowieso schon mal schwierig ist, irgendwie Beruf und die Familie, die Kinder unter einen Hut zu kriegen. Als freie Autorin ist das noch mal stressiger, dieser Arbeitsalltag. Bleibt denn da genug Zeit für Ihre Tochter?
Also deswegen habe ich mich ja auf die Bücher jetzt in letzter Zeit schon stärker konzentriert, als auf jetzt auf aktuelles Arbeiten. Also ich habe mich jetzt auf diese beiden Bücher hauptsächlich konzentriert. Und da ist der Vorteil, das kann man immer schreiben. Also ein Großteil des Buches ist auch entstanden, während meine Tochter beim Reiten war, weil ich dann daneben stehe und eine halbe Stunde Leerlauf habe und stehe an einem Parkplatz. Und da kann man jetzt nicht so viel machen, außer nachdenken. Und das Wichtigste beim Schreiben ist ja das Nachdenken. Und das geht auch so nebenher. Und
ja, also da muss ich ganz kurz ein ganz großes Kompliment aussprechen. Das Buch ist ein tolles Buch, es hat mich sehr beeindruckt beim Lesen. Und dass Sie das auf einem Parkplatz geschrieben haben.
Ja, nicht geschrieben, drüber nachgedacht.
Drüber nachgedacht, vorbereitet.
Ich glaube, das kennen auch alle Eltern mit Kindern mit Behinderung, die versuchen, irgendwas geschafft zu kriegen, sei es ein Job oder sei es was anderes. Wenn man dann Zeit hat, dann ist man unheimlich schnell. Das heißt, wenn dann die Kinder in der Schule sind, dann kann man auch schreiben, weil einfach man weiß, um 12 oder um 2 oder um 3 ist es vorbei. Dann ist die Zeit vorbei. Das erste Buch ist noch stark nachts entstanden, weil ich nicht schlafen konnte. Beim zweiten habe ich das nicht mehr geschafft, weil ich bin einfach zu müde mittlerweile.
Sie sind in Ihrer Familie zu viert. Also es gibt Sie sind natürlich da, dann Ihr Mann. Es gibt einen älteren Sohn, Ben, und es gibt Ihre Tochter Lotta. Wobei man jetzt mal sagen muss, diese Namen, die Sie da auch im Buch verwenden, Ben und Lotta, das sind nicht die richtigen Namen.
Nee, das sind die Namen, die ich gerne wollte für meine Kinder, als ich schwanger war. Ich habe mich damit aber zu Hause nicht durchsetzen können, deswegen sind die das jetzt in dem Buch. Ich habe mir überlegt, wenn meine Kinder mal älter sind und ausziehen, beide, wer weiß, ne? Dann sollen die bei einem neuen WG-Kumpel oder bei einer neuen Freundin oder beim Arbeitgeber nicht direkt auf das Buch angesprochen werden. Also dass nicht direkt das Buch auftaucht, wenn man ihren Namen bei Google eingibt, und deswegen haben die andere Vornamen. Das ist ein Balanceakt, weil ich ja die Geschichte erzählen wollte. Trotzdem wollte ich die Rechte meiner Kinder wahren. Die haben ja ein Recht darauf, unerkannt zu sein. Beim zweiten Buch jetzt nochmal stärker. Da wird der fiktionale Mantel ein bisschen dicker. Das steht ja auch hinten drin im Buch. Also wenn Ben jetzt zum Beispiel sagen will, ich habe noch nie mit Lego gespielt, auch wenn das in dem Buch vorkommt, dann kann er das sagen und kann sagen, meine Mutter hat sich das ausgedacht.
Also wir nennen die beiden jetzt in dieser Sendung auch Ben und Lotta.
Ja.
Vielleicht, um sich das mal etwas besser vorstellen zu können, wie der Alltag bei Ihnen aussieht. Wie ist denn, sagen wir mal, so ein typischer Morgen mit Ben und Lotta?
Also im Moment ist nicht typisch, weil jetzt ist gerade Herbstferien hier. Ein typischer Morgen ist, der Wecker geht um 6:45 und dann schmeiße ich erstmal meinen Sohn aus dem Bett. Der geht dann allein unter die Dusche oder geht runter die Treppe und macht sich Frühstück, also theoretisch zumindest. Und meine Tochter muss ich wecken, weil die ist ein ganz, ganz tiefer Schläfer. Also das ist ein Kind, das wahnsinnig gerne, wahnsinnig lange schläft. Die lacht auch vor Freude, wenn sie ins Bett darf abends. Der Neid aller Eltern ist mir jetzt sicher. Die muss ich dann anziehen, ne? Haare kämmen, Zähne putzen. Also jede Kleinigkeit mache ich, beziehungsweise mein Mann. Und dann auch unten am Frühstückstisch, wie gesagt, wird das Frühstück in den Mixer gesteckt. Ich frage sie aber, was sie drauf haben will, weil sie kann vielleicht nicht sprechen und sie kann sich das Brot auch nicht nehmen und sie kann auch nicht auf das zeigen, was sie will, aber sie weiß, was sie will. Sie kann ja hören und sie kann mich verstehen und dann dauert es manchmal einen Moment, bis ich weiß, was jetzt auf das Brot soll. Also ich stelle dann geschlossene Fragen, möchtest du Marmelade? Und dann versuche ich an ihrem Gesicht abzulesen, ob sie jetzt ein Ja oder Nein sagt, dann biete ich ihr was anderes an. Weil ich möchte, dass sie mitbestimmt und weil es für mich ganz wichtig ist, dass sie ein selbstbestimmtes Leben hat.
Im Buch, da geht es um die Zeit, in der Sie für Lotta eine Grundschule suchen. Und dann geht es auch um die ersten Monate und die erste Zeit in dieser Grundschule. Während Sie auf der Suche sind nach der Schule, ist die Lotta in einer Kita. Die Kita ist inklusiv, das heißt, es gibt Kinder mit und es gibt Kinder ohne Behinderung. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Lotta in dieser Kita gemacht?
Oh, das war fantastisch. Das war wirklich, wirklich schön. Also meine Tochter war das erste Kind mit Behinderung, was da angefangen hat. Die Kita war da noch gar nicht offiziell inklusiv, das war einfach eine Kita. Aber die Leiterin war Heilpädagogin, die wusste schon, was sie da macht. Da waren insgesamt 30 Kinder, also eine kleine Einrichtung. Die Leiterin konnte so ziemlich machen, was sie wollte, weil sie den Verein gegründet hatte, der Träger war, der Kita. Und die waren von vornherein barrierefrei, weil da früher ein Kindergarten drin war, der nur für Kinder mit Behinderung war. Das heißt, das waren alles ideale Voraussetzungen, um das zu schaffen. Aber was die geschafft haben, war, dass das Kind tatsächlich einfach dabei war, überall. Also die war mit bei der Feuerwehr, die ist auf die Stange runtergerutscht. Ich habe es nicht gesehen, ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht gesehen habe. Die hat mit in der Turnhalle übernachtet. Ich habe nicht einmal erlebt, dass sie gesagt haben, ne, das geht jetzt aber nicht. Es war eher umgekehrt. Also die haben Sachen vorgeschlagen und ich musste dann ein bisschen mit mir ringen und sagen, ja, sie darf damit übernachten, obwohl Schlafentzug Anfälle fördert und sie Epilepsie hat, aber wir gehen das Risiko jetzt einfach mal ein. Und was man da auch gesehen hat, dass die Kinder, die mit meiner Tochter groß geworden sind, die haben ja da zum Teil angefangen, als sie selber noch nicht laufen konnten oder nicht sprechen, weil es ab einem Jahr war, die hatten einen ganz anderen Zugang zu meiner Tochter, als ich selber hatte, und ich war fast ein bisschen neidisch. Also wenn ich in so eine Kita gegangen wäre und vielleicht dann auch in so eine Schule, dann hätte ich die Bücher auch nicht schreiben können, weil ich einfach nicht gesehen habe, ich hätte nicht gesehen, was da das Problem ist. Also ein Mädchen kam dann zu mir, nachdem sie jetzt 2, 3 Jahre mit meiner Tochter gespielt hat, und hat gesagt, übrigens, die Lotta ist behindert. Und ich sagte, ja, ich weiß das. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ist doch komisch, oder? Und ich so, naja, ist eben so. Meint sie, ja, die ist behindert, ich bin das nicht, aber naja. Kommt sie denn zu meinem Geburtstag? Also die haben die Schublade erst relativ spät entdeckt und die kannten das Kind dann auch schon. Das war richtig schön.
Ja, also so ein Idealfall von Inklusion, wo man wirklich einfach auf eine ganz natürliche Art reinwächst in so eine Gemeinsamkeit von verschiedenen Menschen.
Ja, auch von Menschen, die unterschiedlich sind. Also Inklusion geht ja nicht nur um Menschen mit Behinderung. Die hatten am Ende 3 Kinder mit Behinderung und die hatten auch ein Kind, das aus dem Kinderheim kam. Und ich sag mal, wirklich den Versuch auch zu zeigen, wie bunt das Leben ist und wie unterschiedlich Kinder auch sein können. Und man hat dann auch gesehen, fand ich, dass das allen Kindern gut tut, wenn sie nicht so stark in der Monokultur aufwachsen, wo jeder die gleichen Turnschuhe hat und jeder den gleichen Rucksack und alle machen das Gleiche am Wochenende, sondern dass man einfach sieht, Menschen sind verschieden.
Also ein Umstand, den wir noch ganz kurz erwähnen müssen, ist, ihre Tochter ist in der ganzen Zeit in der Kita begleitet worden von einer jungen Frau, deren Job es wirklich war, sich einfach nur um ihre Tochter zu kümmern. Mhm. Wie wichtig war das denn?
Ja, das war auch sehr wichtig, weil sie können natürlich nicht, also selbst wenn so eine Kita so aufgeschlossen ist, was sie nicht machen können, ist einfach, ich sag mal, zu 15 Kindern ab einem Jahr mit 2 Erziehern auch noch ein schwer mehrfach behindertes Kind dazu tun und sagen, jetzt macht mal. Das würde nicht funktionieren. Das haben die auch gesehen. Wir haben dann eine sogenannte Begleitung, also Integrationshelferin beantragt. Da haben wir auch gesehen, wie schwer Inklusion sein kann. Also diese Zeit war nicht nur schön, weil es hat 11 Monate gedauert, bis das bewilligt wurde. Und dabei hat man einen Anspruch auf so eine Begleitung. Also das ist eine 1-zu-1-Betreuung, das ist eine Fachkraft, die ist die ganze Zeit da, wenn mein Kind da ist und die füttert, die macht die ganze Pflege, die fördert aber auch. Also es geht nicht nur um die pflegerischen Tätigkeiten und darum aufzupassen, wenn das Kind vielleicht einen epileptischen Anfall hat, sondern es geht darum, das Kind auch zu fördern und Spiele anzuleiten und sich zu überlegen, was können wir denn spielen, wo Lotta auch mitspielen kann.
Wir sprechen also über Inklusion, über das Recht behinderter Menschen, ganz selbstverständlich am ganz normalen Leben teilzunehmen. Und dazu gehört natürlich auch Bildung, dazu gehört Schule. Frau Roth, Ihre Tochter Lotta, die ist blind, die sitzt im Rollstuhl, sie kann nicht kauen, nicht sprechen, sie kann nicht frei sitzen. Dafür kann sie sehr gut hören und riechen. Was für eine Art von Schule haben Sie sich denn gewünscht für Ihre Tochter Lotta?
Ich habe mir eine Schule gewünscht, die so ähnlich ist wie die Kita. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie erfolgreich das war, die Inklusion in der Kita. Und ich wollte das gerne fortsetzen, weil die UN-Behindertenrechtskonvention, auf die Inklusion sich ja auch stützt, ist ja schon fast 10 Jahre jetzt her, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben. Und ich habe so gute Erfahrungen gemacht, dass ich gedacht habe, wir können das vielleicht fortsetzen, weil mir ja auch bewusst war, dass meine Tochter die ganze Zeit begleitet wird von der Fachkraft. Also die hat ja eine 1-zu-1-Betreuung. Es war klar, dass die Betreuung mitgeht in die Schule. Und ich sag mal, die 2 könnte man auch im Dschungel absetzen. Und die würden noch was Gutes machen für das Kind. Und das Kind würde auch da noch gefördert
Unterricht
werden.
Unterricht im Dschungel machen.
Ja, genau. Und deswegen dachte ich, naja, wenn wir eine Schule finden, die sich bereit ist, sich auf den Weg zu machen, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Das wird nicht leicht, das war mir auch klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird.
Im Prinzip haben Eltern ja heute die Wahl, inklusive Schule sich dafür zu entscheiden oder für das klassische Modell, die Förderschule. Sie selbst haben zu Beginn eine Schule mit Inklusion gefunden, die Sie toll fanden, die auch in Reichweite war. Und dann hatten Sie ein Gespräch mit dem Rektor und am Ende dieses Gesprächs, da hatten Sie Tränen in den Augen. Was hat er Ihnen denn gesagt?
Ich heule echt nicht oft und vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Das war eine Schule, die damit warb, schon lange inklusiv zu sein. Und ich habe da einen Rollstuhlfahrer gesehen, ich habe da einen Aufzug gesehen. Und das war eine sehr schöne Atmosphäre da. Und dann stand ich da auf dem Schulhof mit dem Kuchenverkauf und den Ballons und den lachenden Kindern. Und dann sagt der Rektor, gewickelt wird hier nicht. Und da sage ich, na ja, aber Sie haben doch schon einen Aufzug und Sie machen doch Inklusion. Und dann hat er gesagt, nee, der Wickeltisch ist die Grenze.
Und Wickeltisch ist etwas, was mit Lotta nötig wäre?
Ja, das wäre nötig. Und das würde ja auch nicht der Lehrer machen. Ne? Nur mal ganz einfach zu erklären, das macht die Integrationshelferin. Und das ist eigentlich für mich jetzt keine große Sache. Das war aber da an dieser Schule das eine bisschen, was zu viel war. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig an die Wand gerannt bin mit dem Kind. Also dass man so richtig gesagt bekam, nee, hier nicht. Und das hat mir als Mutter wirklich auch sehr weh getan, weil für mich ist das Kind, die ist wahnsinnig ehrgeizig, die ist wahnsinnig lustig, die ist wahnsinnig neugierig, die ist eigentlich der Traum aller Lehrer. Sie ist sogar ein kleiner Streber. Sie kann auf Kommando ruhig sein. Und als Journalistin hat es mich interessiert. Also warum? Warum ist das so? Das ist ja jetzt nicht einfach, dass der Rektor unangenehm ist oder so, sondern was steckt dahinter? Warum haben Menschen Angst vor meinem Kind?
Ja, also beim Lesen hat es mich auch einfach deswegen überrascht und auch so ein bisschen empört, weil ja eigentlich Inklusion heißt, dass alle Kinder an diese Schulen kommen sollten. Also jetzt nicht nur die, in Anführungszeichen, einfachen Behinderten.
Ja, das ist aber so. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, also es gab ja jetzt neulich eine Bertelsmann-Studie von diesem Jahr, die sich auch angeschaut haben, welche Kinder mit Behinderung in die Inklusion gehen. Und wenn sich da die Zahlen anschauen, dann verdankt sich der Anstieg der Inklusionszahlen auch hauptsächlich den Kindern mit Lernbehinderung. Das heißt, die etwas langsamer lernen, um das jetzt mal ganz grob zu vereinfachen. Die müssen zum Beispiel im Stoff in der Schule einfach ein Jahr hinter den Klassenkameraden sein. Das ist so das Ziel. Aber zum Beispiel bei den Kindern mit Körperbehinderung hat sich nichts geändert seit der Einführung der Inklusion. Also seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sind die Zahlen gleich geblieben. Die Zahlen für Kinder mit geistiger Behinderung sind sogar noch gestiegen. Also die Kinder, die geistige Behinderungen haben und auf die Förderschule gehen, sind tatsächlich sogar mehr geworden. Das heißt, im Moment ist es noch abhängig davon, welche Behinderung man hat, ob man auf eine inklusive Schule gehen kann. Wir sind da kein Einzelfall.
Sie im Falle Lottas haben sich am Ende nicht für eine inklusive Schule entschieden, sondern für eine Förderschule. Und im Buch heißt es dazu, das ist auch ein Satz, der mich sehr berührt hat, wir entscheiden uns für die Förderschule, weil wir sterben werden. Hm. Was meinen Sie denn damit?
Ich werde ja nicht für immer da sein. So gern, wie es würde. Ich habe es noch nicht geschafft, rauszufinden, wie ich unsterblich wäre, auch wenn ich versuche, mich gesund zu ernähren und Sport mache. Ich werde irgendwann nicht mehr da sein. So, mein Mann wird irgendwann nicht mehr da sein. Mein Sohn wird hoffentlich auch noch was anderes machen, als sich um seine Schwester zu kümmern. Jedenfalls wünsche ich mir das für ihn, dass er die Freiheit hat und auch die innere Freiheit hat, das zu tun. Wir werden nicht da sein, um sie fragen zu können, was sie auf ihr Brot möchte oder ob sie mal wieder ins Konzert möchte. Da müssen andere Menschen sein, die das tun. Und damit sie den Menschen sagen kann, was sie will, muss sie sich verständigen können. Und zwar mit mehr als nur dieser Sprache, die auch über Körperspannung läuft und über Mimik. Da muss sie kommunizieren können. Und das nennt sich dann unterstützte Kommunikation. Wir haben uns dann eine Schule gesucht und das war eine Förderschule, die mit unterstützter Kommunikation als Schwerpunkt arbeitet. Also das ist sowas wie Stephen Hawking hat ja auch so einen Sprachcomputer. Das ist das, was die meisten Menschen kennen. Da würde man von außen jetzt auch denken, naja, ein sehr schwer mehrfach behinderter Mensch und da steckt ein Astrophysiker drin, der Millionen begeistert hat. Vielleicht steckt in meinem Kind kein Astrophysiker, aber ich weiß das ja nicht. Und ich möchte zumindest, dass sie später selbstbestimmt leben kann. Und da ist dann die Förderschule für uns der richtige Weg gewesen, dass sie es schafft, diesen Weg zu gehen.
Dann ist Lotta also auf die Schule gekommen. Erster Schultag, daran erinnern wir uns fast alle noch, an dieses Gefühl, diese Mischung aus Neugier und irgendwie Beklommenheit. Was kommt da jetzt auf mich zu? Wie haben Sie sich denn gefühlt und wie hat sich Lotta gefühlt?
Naja, ich hätte mein Baby am liebsten festgehalten. Also so sehr, weil ich mir wünsche, dass meine Kinder unabhängig werden und rausgehen und rebellieren gegen mich, ist ja auch ein Teil da, der sagt, oh, komm, bleib bei mir. Ich beschütze dich. Aber sie war hellauf begeistert. Also sie hat die erste Woche gar nicht geschlafen vor lauter Aufregung. Die war so, so stolz, endlich ein Schulkind zu sein. Das war eine Riesensache für sie. Und sie war wahnsinnig wach und hell. Und das war sehr, sehr schön. Die zweite Woche ist sie dann in der Schule eingeschlafen, weil das hält kein Mensch durch, wenn man so aufgeregt ist, so viele Tage hintereinander.
Also vor Aufregung eingeschlafen und nicht, weil es so langweilig war?
Naja, sie hat einfach ein paar Tage lang, war sie so aufgeregt, dass sie dann an dem darauffolgenden Montag einfach nicht mehr konnte.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Sandra Roth. Sie hat ein Buch zum Thema Inklusion in Schulen geschrieben, ausgehend von den Erfahrungen ihrer schwerbehinderten Tochter. Das Buch heißt Lotta, Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Und da wir jetzt den Titel gerade genannt haben, also mit der Schultüte, Frau Roth, was haben Sie denn Ihrer Tochter eigentlich in die Schultüte gesteckt? Also einem Schulkind, das mit einer ganz besonderen Ausgangsposition ins Schulleben geht.
Ja, das, was ich meinem Sohn in die Schultüte gepackt habe, das hätte ich ihr jetzt nicht reinpacken können. Also sie hätte jetzt nichts anfangen können mit ganz normalen Stiften oder einer Schere oder das hätte sie alles nicht benutzen können. Also waren Buntstifte drin, die man so mit der Faust greifen kann, wie das eigentlich für kleine Kinder, so Wachsmalkreiden. Und wie es das für kleine Kinder gibt, die habe ich ihr reingepackt, ein Hörspiel und dann habe ich Zuckerwatte gemacht, weil Zuckerwatte kann man auch essen, wenn man nicht kauen kann. Ich hätte jetzt keine Gummibärchen reintun können, das hätte tödlich enden können. Insofern Zuckerwatte, ja. Am Ende hatte sie das Gleiche in der Schultüte wie alle, nämlich viel zu viel.
Und auch ein Zuckerschock
in den ersten Schulstunden. Ja, aber das gehört dazu, oder nicht?
Also seit 2009, das ist das Jahr, in dem Luther geboren wurde, seit dieser Zeit gilt in Deutschland die UN-Behindertenrecht-Konvention. Also die Inklusion behinderter Menschen ist seither ein Menschenrecht. Behinderte Menschen dürfen nicht mehr vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Es gibt in Ihrem Buch noch einen schönen Satz, ich zitiere gerade ganz oft Sätze aus Ihrem Buch. Der Satz lautet: Ich weiß, Luther ist bereit für die Welt, ich weiß nur nicht, ob die Welt auch bereit ist für Luther. Nach Ihren Erfahrungen jetzt, also während der Schulsuche, nach der ersten Zeit an der Förderschule, wie ist Ihr Gefühl? Ist die Welt bereit oder nicht?
Ja, wenn die Welt bereit wäre, dann müsste ich mein Kind nicht die Treppe hochtragen, wenn wir zum Arzt wollen, weil 2 von 3 Arztpraxen sind nicht barrierefrei. Dann müsste ich nicht jedes Mal, wenn wir in ein Konzert gehen, überlegen, ob das wohl klappt. Oder wenn wir ins Schwimmbad gehen oder mit der Bahn fahren, ob der Aufzug geht. Und ich hätte auch nicht so eine lange Schulsuche hinlegen müssen. Ich denke, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben.
Also die Dinge, die Sie nennen, sind oft auch Sachen, die anderen Menschen, die mit Behinderten gar nichts zu tun haben, gar nicht auffallen.
Nee, es wäre mir auch nicht aufgefallen früher.
Die Idee der Inklusion, über die wir hier sprechen, die stellt ja auf eine gewisse Art auch die Förderschulen in Frage. Also das ist das neue Modell, die Mittel werden den Förderschulen weggenommen, weil die, das ist dann so die Aussage, ausschließen, weil die aussondern. Wie erleben Sie das denn bei Ihrer Tochter Lotta? Wie geht es der auf der Förderschule? Fühlt die sich ausgesondert, ausgeschlossen?
Nee, die ist glücklich. Also für die war es auch jetzt auch für uns als Eltern die richtige Wahl, weil einfach die anderen Schulen noch nicht bereit waren. Also wir haben eben gesprochen über eine Schule, die ich wollte. Wir haben auch Schulen gesehen, die prinzipiell offen waren, aber wo ich sagte, reichen mir die Rahmenbedingungen nicht. Die hat da Bedingungen, die ich sonst nirgendwo gefunden habe. Also da sind 11 Kinder in der Klasse statt 25 oder 30. Da sind 2 bis 3 Sonderpädagogen teilweise gleichzeitig in der Klasse. In anderen Schulen, in inklusiven Schulen, sind das ein paar Stunden die Woche. Und manchmal gehören diese Sonderpädagogen noch nicht mal zum Kollegium dazu. Die Lehrer, die inklusiv arbeiten, die haben in einer Forsa-Umfrage 2017 der Inklusion insgesamt die Schulnote 4- gegeben. Und ich denke, solange das so ist, werden Förderschulen auch gebraucht. Einfach, weil ich für mein Kind die bestmögliche Förderung haben will. Ich finde es aber aus gesellschaftlicher Sicht tatsächlich auch problematisch. Also so froh, wie ich für mein Kind bin, dass es da ist, finde ich schade, dass wir so jeder in seiner Nische leben. Also ich möchte eigentlich, dass mein Kind in der Welt lebt, in der wir alle leben und nicht in einer kleinen Parallelwelt, in einer kleinen Blase, wo keiner guckt und keiner starrt und wo alles barrierefrei ist und man auf sie eingerichtet ist.
Also bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Blase, also der Förderschule. Mein eigener Bruder, der behindert ist, der Down-Syndrom hat, da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass das für den halt auch so ein Schutzraum ist. Also der kriegt dann bestimmte Sätze einfach nicht täglich zu hören und muss sich nicht ständig vergleichen mit Menschen, die auf eine bestimmte Art in einem bestimmten Bereich sowieso immer überlegen sind. Also in Ihrem Buch gibt es mal, ist auch mal ein Satz zu lesen von einem Mädchen ohne Behinderung, die sagt, ist die ansteckend zu ihrer Tochter. Bleibt ihrer Tochter sowas jetzt erspart in der Förderschule?
Ja, wir gehen ja immer noch auf den Spielplatz. Ne? Also ich kann mich ja nicht aussondern. Ich könnte es versuchen, aber ich will nicht. Ich will auf den Spielplatz, ich will ins Konzert, ich will mit der Straßenbahn fahren können. Und da gibt es keine Förderstraßenbahn, es gibt auch keinen. Es gibt inklusive Konzerte, wo tatsächlich hauptsächlich Menschen mit Behinderung sind und wenige ohne. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, solche Sätze fallen und die werden auch weiter fallen. Natürlich fallen die in der Schule nicht, aber da ist dann auch nicht unbedingt immer Schutz. Also ich habe auch da Sätze gehört, und wenn ein Mädchen sich dahinter zurückzieht und sagt, das ist nur wegen meiner Behinderung, dass ich so viel Fragen stelle, und sagt, Junge, jetzt hör mir auf mit der Behinderung, die haben wir hier alle und wir reden nicht alle so viel Blödsinn. Da sind weniger Berührungsängste und deswegen wird es manchmal auch schneller beleidigend vielleicht.
Aber dann halt gleichberechtigt beleidigend. Ne?
Ja, ich meine, das gehört auch zum Leben dazu, dass man mal was hört, was man nicht hören will. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich kann das verstehen, was Sie eben gesagt haben mit Ihrem Bruder. Ich habe für meine Tochter, wobei wir natürlich auch aus einem kleinen Paradies kamen, das jetzt nicht so gesehen, dass ich gedacht habe, die braucht jetzt Schutz. Die schafft das auch, Leute ziemlich schnell um den Finger zu wickeln. Also wenn man mehr als 5 Minuten mit ihr verbringt, dann gehen auch diese Sätze verloren. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass auch diese Kinder, die sagen, ist die ansteckend, oder ein Kind, das im Buch mal sagt, was hat die denn? Dass man die einfach nur ein bisschen länger kennenlernen muss und ein bisschen reden muss und dass sich diese Berührungsängste dann legen und dass diese Beleidigungen dann verschwinden. Und im Zweifel werde ich meiner Tochter dann einfach so lange das Kommunizieren beibringen mit diesem Sprachcomputer, bis sie dann zurückbeleidigen kann.
Genau, also so charmant wie sie ist und so gut wie sie bald sprechen kann, sollten wir sie mal in diese Sendung einladen.
Ja, das wäre interessant, auf jeden Fall. Es wäre im Radio ein bisschen schwierig, tatsächlich glaube ich, das wäre, nein, das machen wir nicht. Wir haben uns ja entschieden, Lotta und Ben zu nennen, obwohl das nicht die richtigen Namen sind. Und die soll ja einfach ein Leben haben. Die hat schon genug auf der Platte.
Sprechen wir nochmal über die Realität der Inklusion an den Regelschulen. Also Sie haben eben gesagt, dass Lehrer der Realität der Inklusion eine 4- geben. Woran liegt es denn? Was sind so die Hauptpunkte, wo Sie sagen, da müsste sich was ändern?
Also das ist von zwei Seiten, müsste man was ändern. Einmal die Rahmenbedingungen, unter denen Inklusion stattfindet, und die Haltung. Die Rahmenbedingungen sind, das sagen Lehrer ja auch selber, was sie sich wünschen, ist tatsächlich Doppelbesetzung. Also das heißt, dass der Regellehrer nicht alleingelassen wird, damit womöglich auch noch ohne Weiterbildung einfach plötzlich Kinder mit Behinderung in der Klasse sitzen hat, sondern dass Sonderpädagogen da unterstützend eingreifen, dass die möglichst Teil des Kollegiums werden, dass man tatsächlich auch zusammenarbeitet. Größere Klassenräume und kleinere Klassen, das ist etwas, wovon alle Kinder profitieren würden. Barrierefreiheit, da gibt es eine Menge. Haltung ist aber auch wichtig, weil, wie wir ja eben auch gesehen haben, es gibt auch Schulen, wo es einen Aufzug gibt, aber wo meine Tochter trotzdem nicht willkommen wäre. Also wir müssen uns auch diese Neugier aufeinander irgendwie erhalten oder nochmal wecken und diese Lust am sich gegenseitig kennenlernen. Und ich glaube, das bedingt sich gegenseitig, weil wenn jemand grundsätzlich bereit ist, aber dann in der Realität ständig erfährt, dass er an Grenzen stößt und der Klasse nicht Herr wird und ein Kind nicht fördern kann, dann ist er zu Recht gefrustet. Das kann ich auch verstehen. Also wir dürfen da jetzt auch nicht so ein Lehrerbashing betreiben, weil die meisten Lehrer, die ich kennengelernt habe, die wollen ja die Kinder in ihrer Klasse auch voranbringen.
Woran liegt es denn dann im Hintergrund? Also dieser Vorwurf zum Beispiel, dass Inklusion auch so eine Art Sparmaßnahme ist, dass einfach die Förderschulen abgebaut werden können und gleichzeitig neue Mittel nicht investiert werden. Sehen Sie das auch?
Ja, also ich denke, dass wir zu sehr die Systeme gegeneinander ausspielen, weil am Ende wollen wir ja alle das Gleiche. Wir wollen ja für alle Kinder, dass sie eine Schule haben, in der sie gerne lernen und der sie nicht der Putz auf die Decke fällt und der sie auf Toilette gehen können und in der sie was lernen. Und ich denke, dass wir Schulen insgesamt bräuchten einfach mehr Geld. Das Bildungssystem bräuchte mehr Geld. Wir können jetzt nicht sagen, bei der Inklusion machen wir das zum Nullsummenspiel im Sinne von den einen ziehen wir das Geld ab und den anderen tun wir es zu. Es kommt der Lehrermangel hinzu, der das Ganze natürlich nochmal zusätzlich verschärft. Ich habe jetzt auch keine Patentlösung dafür. Leider. Ja, ich denke auch, dass wir die Menschen unterstützen müssen, die es tun. Also die Lust haben. Das sind ja ganz viele da draußen, die auch wirklich das wollen und die es versuchen. Die darf man einfach damit nicht allein lassen.
Gibt es denn Bedingungen, wo Sie sagen würden, wenn sich das und das ändert, dann schicke ich Lotta nochmal auf eine inklusive Schule, beziehungsweise frage sie, ob sie auf eine inklusive Schule möchte?
Ja, also erstmal muss sie das natürlich entscheiden. Sie hat da ja jetzt auch Freunde in der Förderschule. Ich glaube nicht, dass sie das so einfach hinter sich lässt. Aber zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann, in Köln hat sich zum Beispiel eine Schule für körperlich-motorische Entwicklung, so nennt sich das dann, also für Kinder mit Körperbehinderung, die auf dem Gymnasiallevel war, die hat sich geöffnet für Kinder ohne Behinderung. Das heißt also Inklusion quasi umgekehrt. Da ist schon ein barrierefreies Gebäude, da sind schon Sonderpädagogen, da gibt es schon Therapeuten und die öffnen sich dann für Kinder ohne Behinderung. Das ist zum Beispiel eine Art von Inklusion, wo ich sagen würde, das wäre das Naheliegendste oder das Einfachste sozusagen. Wobei natürlich das auch nicht einfach ist, das ist mir klar. Aber das ich mir vorstellen kann, ja.
Frau Roth, es gibt noch einen schönen Satz im Buch. Also all diese Sätze, die ich heute Abend hier zitiere. Dieser Satz lautet, es gibt keine Menschen ohne Behinderung, es gibt nur welche ohne Diagnose. Also ja. Ein lustiger Satz und gleichzeitig ja sicher auch irgendwie ernst gemeint. Was ist denn für Sie so der wahre Kern an diesem Satz?
Naja, wir haben ja alle irgendwas. Ne? Also mir tut zum Beispiel gerade mein linkes Knie ziemlich weh. Ich denke, dass wir Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis haben, einfach sehr oft auf diese Behinderung reduzieren und gar nicht sehen, welcher Mensch dahinter steht. Und ich glaube, wenn wir mal genauer hingucken, also mein Mann hat eine Brille zum Beispiel, also eine Sehhilfe. Und wir werden auch alle irgendwann vielleicht eine Behinderung haben, die in den Schwerbehindertenausweis mündet, weil 96% aller Behinderungen sind ja nicht angeboren, sondern die werden später, wie das heißt, erworben. Das klingt immer so, als würde man shoppen gehen. Das heißt, man wird einfach alt. Also die meisten Menschen mit Schwerbehindertenausweis sind einfach alt. Wir nehmen das nicht als behindert wahr, weil wenn wir einen alten Mann mit dem Rollator sehen, dann denkt keiner Behinderung, da denkt man alt. Aber das sind alles Themen, die uns alle angehen. Also vielleicht nicht Schule dann jetzt, wenn wir alt sind, aber Barrierefreiheit. Das ist ein Thema, was uns alle berührt. Also ich will eigentlich auch später auch mal zum Arzt gehen können, ohne eine Treppe hochsteigen zu müssen.
Also Sie erzählen hier mit Humor, das merkt man, Sie schreiben es auch. Also in dem Buch wird Ihr Leben, Ihr Alltag gut und klug geschildert, aber auch mit viel Humor. Wie wichtig ist das, wenn man so ein Buch schreibt?
Ja, das ist ja nicht nur beim Schreiben, es ist ja auch beim Leben.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie ist das im Leben?
Können Sie ja, also erstmal soll das Buch natürlich erträglich sein. Also ich lese persönlich nicht gerne Jammerbücher. Ich bin aber auch nicht so ein jammeriger Mensch. Ich lache einfach lieber, als dass ich weine. Manchmal kann man nicht anders, also manchmal überkommt es einen und manchmal ist es auch angemessen. Und manchmal muss man auch wütend werden. Das passiert ja im Buch auch manchmal. Aber ich bin von der Grundeinstellung eher so ein fröhlicher Mensch. Und daran hat meine Tochter auch nichts geändert. Wäre ja auch seltsam. Ich meine, sie ist einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Die zeigt mir immer wieder, dass man zum Lachen nicht laufen können muss und zum Lieben nicht sehen. Das hat ja alles keinen Zusammenhang. Und wenn sie das kann, warum soll ich das denn nicht können?
Toll. Also man hat auch immer so das Gefühl, so ein bisschen innerlich mitnicken zu wollen und findet das auch klasse, was Lotta für eine Einstellung mitbringt und wie das auf sie abfärbt und vielleicht auch auf uns. Inklusion, also dieses große Thema, über das wir sprechen. Wir haben das jetzt in Bezug auf Schule angesprochen und besprochen. Das meint natürlich eigentlich die ganze Gesellschaft. Mhm. Wie weit sind wir denn da? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auch den Blick auf andere Länder richten.
Naja, wenn wir nach Italien fahren oder in die USA, also es gibt ja auch ein paar schöne Reisekapitel in dem Buch, dann sehe ich, wie anders das sein kann. Und dann merke ich erst, was mir hier alles fehlt. Das fällt mir ja im Alltag gar nicht so sehr auf. Also außer wenn ich nach dem Arztbesuch, wie gesagt, ein Ibuprofen nehmen muss, weil wir schon wieder eine Treppe hatten. Aber zum Beispiel in den USA, da kommen sie in jedes Museum rein, da kommen sie in jeden Laden rein. Da reden die Menschen mit dem Kind und nicht mit mir. Genau wie in Italien, da wird sie nicht nur angesprochen auf Italienisch, da wird sie gleich abgeknuddelt. Was sehr schön ist, wenn man dann den Effekt sieht, den das auf das Kind hat. Ja. Also hier in Deutschland lässt sie halt auf den Kopf auch hängen, wenn wir draußen sind. Das läuft so über sie hinweg. Und wenn wir in Italien unterwegs sind, dann wird sie nach ein paar Tagen ganz aufmerksam und regt den Kopf hoch. Und wenn immer sie Italienisch hört, fängt sie an zu lächeln, als würde sie sagen, schau mal, hier bin ich, red mit mir. Hast du schon gesehen, wie schön ich bin? Das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und wenn man dann nach Deutschland kommt, das bricht einem so ein bisschen das Herz, zu sehen, dass das Kind einfach ignoriert wird. Die meisten Menschen hier tun so, als wäre sie gar nicht da, weil sie nicht starren wollen, weil sie nichts falsch machen wollen. Ich verstehe das auch. Ich habe das früher auch gemacht. Ist nur schade.
Also wenn wir jetzt noch wieder einen Schritt zurückgehen von dieses Schade, das Sie gerade gesagt haben, dahinter ist ja trotzdem, kriegen wir auch mit, einfach eine ganz große, auch zufriedene und gut gelebte Wirklichkeit. Mhm. Haben Sie denn auch das Gefühl, jetzt auch vielleicht für Hörer, Hörerinnen, bei denen das nicht ganz so gut läuft manchmal, vielleicht auch mit ihren behinderten Angehörigen, Kindern, dass sie in irgendeiner Form auch privilegiert sind, weil sie einfach gebildete Menschen sind, die sich da auch gut vertreten und durchsetzen können?
Naja, also ich frage mich immer, wie andere das machen, weil ich finde es auch schon manchmal schwer, das kommt ja auch im Buch über. Und ich spreche Deutsch als Muttersprache. Ich kann es mir leisten, einen Anwalt zu engagieren, wenn was nicht funktioniert. Ich kann Ansprüche durchsetzen. Ich bin zufällig auch noch Journalistin und kann Bücher schreiben. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Und ich finde, ein Kind mit Behinderung soll ja kein Luxus sein, den man sich leisten können muss. Manchmal beschleicht einen das Gefühl, dass es so ist. Andererseits sehe ich auch viele Menschen mit Kindern mit Behinderung, die auch sehr, sehr glücklich sind und die auch ein schönes Leben haben. Aber ich finde, das Schwierige ist in den meisten Fällen gar nicht die Behinderung, sondern das ist der gesellschaftliche Umgang damit. Also wir könnten es einfach Eltern mit Kindern mit Behinderung und mit Angehörigen mit Behinderung einfach viel leichter machen. Das Leben mit meiner Tochter ist sehr schön, aber das Schwierige wird dann, wenn ich was mit der Krankenkasse zu besprechen habe oder wenn ich darum kämpfen muss, dass sie zu einem Konzert kann, weil Rollstühle da wegen Brandschutz irgendwie nicht erlaubt sind. Das macht's schwer und das kann man ändern. Das ist so unangenehm, weil man denkt, Behinderungen lassen sich ja jetzt nicht ändern. Da gibt's kein Wundermittel, keine Wundertherapie. Und auch wenn Delfintherapie bestimmt ganz toll ist und mir das alle immer schreiben, auch wenn mein Kind wahnsinnige Fortschritte macht, die Behinderungen, die werden bleiben. Und das Schwierige ist aber der Umgang mit Behinderung. Den kann man ändern. Das ist menschengemacht.
Also auch nochmal ein schöner Ausblick und ein schönes Fazit für unsere Sendung hier. Frau Roth, Ihnen alles Gute, Lotta natürlich auch. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stendner zusammengestellt. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann. In der Technik Eva-Maria Schiemer. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.